2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 4. Mai 2026, ungefähr eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute nach der 1:2 Heimniederlage am gestrigen Tag gegen den ersten FSV Mainz 05. Die Tore erzielten Tietz in der 6. Minute und in der 40. Minute das 2:0 durch Mwene, beide für Mainz logischerweise. Und bei uns konnte Cissé in der 87. auf 1:2 verkürzen. Ja, ich habe heute Abend, wie schon im VDS-Gespräch erwähnt, den Bene vom Mainzer Podcast, die Hinterhofsänger, zu Gast. Moin Bene.
Gute.
Schön, dass du da bist. Da vorab vielleicht auch nochmal gesagt, du warst nicht in Hamburg, hast das Spiel im Fernsehen gesehen, umso besser. Kannst du ein bisschen mehr über das Sportliche heute reden. Gleichzeitig natürlich Glückwunsch zum Sieg und zum Klassenerhalt, den ihr da gestern klar gemacht habt.
Ja, vielen Dank schon mal. Natürlich auch vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass das mal geklappt hat. Es stand schon ein paar Mal, glaube ich, zur Debatte. Felicitas war ja bisher häufig dann unsere Repräsentantin aus Mainz. Einmal hatte sie mich schon gefragt, da ist bei mir aber, glaube ich, kurzfristig irgendwas nicht gegangen. Aber umso schöner, dass das jetzt endlich mal klappt.
Ja, das finde ich auch. Und deswegen, weil du auch zum ersten Mal heute bei Miller und Ton zu Gast bist, dann ja, erzähl doch noch mal ein bisschen was über dich. So, wer bist du, was machst du so in deinem Leben? Warum der erste FSV Mainz 05?
Ja, ich bin Rheinhesse mit Leib und Seele, bin hier aufgewachsen in der Region, geboren in Mainz, wohne so 15 Kilometer südlich von Mainz, so im rheinhessischen Hinterland, sage ich immer. Im goldenen Rheinhessen. Bin 35 Jahre und ja, jetzt machen wir schon seit 8, 9 Jahren den Podcast. Haben uns auch im Stadion alle kennengelernt. Also wir sind so eine eingeschworene Truppe bei uns im Block. Mittlerweile teilweise fast über 20 Leute, die mit uns zusammenstehen. Natürlich teilweise Hörer, die dazukamen. Freunde, jeder bringt jemanden mit. Ich bin, wie gesagt, in Rheinhessen aufgewachsen. Für mich gab es eigentlich gar keine andere Wahl, außer Mainz-Fan zu werden. Auch wenn wir hier nicht wenig ernstzunehmende Bastion auch von Lautern noch haben, von ganz früher. Aber lustigerweise bei mir im Ort gibt es auch einen Gladbach-Fanclub, einen super großen, so 80 Mitglieder. Vollkommen verrückt.
Das ist aber nicht so verrückt, finde ich, weil das so historisch aus den 70er Jahren ist. Genau. Ne? Also da sind einfach so viele, selbst ich habe ja hier im Norden Freunde, die auch schon etwas älter sind, die sind Gladbach-Fan halt einfach so.
Fand ich immer ein bisschen verrückt, natürlich auch im Ganzen so. Das ist so die Generation von meinen Eltern, du sagst das schon richtig. Viele von meinen Freunden sind halt in diesem Gladbach-Ding drin. Und ja, mittlerweile haben wir aber echt eine gute Abdeckung auch in Rheinhessen. Und irgendwie, sag ich mal, für mich war das dann schon ein bisschen vorherbestimmt. Mein bester Freund und ich sind 2001 das erste Mal zusammen im Stadion gewesen, jeweils mit unseren Papas. Und das war das entscheidende Spiel, wo Mainz aufsteigen hätte können. Das erste Mal von diesen 3 Jahren, wo Mainz aufgestiegen ist. Heimspiel gegen Greuther Fürth. Und wenn Mainz gewinnt, steigen sie auf. Und dann ist das Spiel unentschieden ausgegangen. Eins der vielen Spiele gegen Greuther Fürth, die vollkommen schlecht waren für Mainz. Über lange Jahre hinweg kein Land gesehen. Und dieses Spiel hat mich irgendwie so als Mainz-Fan auch einfach geprägt, weil so das Leiden ist ja schon ein bisschen mainzerisch. Also wir haben lange gelitten, bis wir in der Bundesliga waren, lange immer über uns über Wasser halten müssen, als quasi kleinster Etat, sag ich mal so, der Liga. Und dieses Scheitern und dann daran erstarkt quasi daraus hervorgehen, das ist so zutiefst mainzerisch, jedenfalls auch vor allem das, was den Fußball betrifft. Und irgendwie, das hat mich dermaßen angefixt, 2001, wie gesagt, da war ich so 10, hat mich einfach nicht mehr losgelassen und ich habe dann quasi, meine Familie hat leider keine Dauerkarte, habe dann so, in 2009, 2010, bisschen früher schon, viele Freunde gehabt, die eine Dauerkarte hatten mit ihren Eltern und habe dann immer denen eine Dauerkarte abgeluchst, wenn einer von denen mal nicht gehen konnte, und habe dann so in der Oberstufe irgendwann mir immer so, also 5 bis 7 Heimspiele konnte ich dann irgendwie doch besuchen. Ticketnot war sehr groß in Mainz, ja. Und seitdem, the rest is history, sag ich mal.
Klar, klar. Ja, wo du es ansprichst, Scheitern. Ich habe natürlich auch ein Herz für Scheitern, sonst wäre ich nicht St. Pauli-Fan. Womit wir vielleicht so, danke für den Überblick für deine Einführung, werden wir so langsam zum Spiel sozusagen kommen. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen was von den Choreos mitbekommen, die so liefen im Stadion daheim, oder?
Tatsächlich, ich weiß nicht, ob vor dem Spiel Choreo war in der Halbzeit oder nach der Halbzeit, war ja gegen die Innenministerkonferenz.
Ja, genau.
Habe ich mitbekommen. Auch wenn es im Fernsehen wirklich nicht gut gezeigt wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber das ist ja mal wieder
ja.
Politik, die von außen in den Fußball eingreift, was keiner so gern mag von uns allen. Ja, ansonsten war denn vorm Spiel noch was? Stimmt, da sind Sachen durch die Gegend geflogen.
Ja, also jede Menge passiert hier irgendwie. Also ich habe hier eine ganze Liste irgendwie. Also fing erstmal an damit, da war ich sozusagen Teil der Choreo auch. Die Skinheads, unsere Skinheads sind 30 Jahre alt geworden und hatten eine Blockfahne mit Still Alive and Kickin' gehabt. Und ich war genau am Rand sozusagen davon. Das war dann so 10 Minuten vor Anpfiff. Auf der Seite sozusagen eine kleine Choreo, und sonst gibt es auch so viele kleine Hinweise irgendwie. Morgen ist zum Beispiel ja der Europäische Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Da gibt es morgen eine Demo, die startet am Grünen Jäger morgen um 17 Uhr. Oder auch zum Beispiel gibt's am 14. Mai eine Demo auf dem Heiligen Geistfeld gegen Männergewalt. Dann habe ich sowas gesehen wie in Olympia, und ja, da war doch einiges. Ich glaube, aber Höhepunkt war dann wahrscheinlich nochmal zur zweiten Halbzeit, weil es auch von beiden Fanlagern quasi wechselseitig da eingestimmt worden ist, halt die Proteste gegen die IMK. Also ihr hattet halt ein großes Transparent mit die Fans vom FSV gegen eure reaktionären oder gegen euren reaktionären Populismus mit so bestimmten Forderungen. Und bei uns halt, war aber auch eine große, oder waren transparent mit, wir lassen uns nicht spalten, Innenministerkonferenz, Feinde der Fankultur, und dazu halt auch so, wie soll ich sagen, Papierschilder, die man in der Hand dazu halten konnte, also no IMK. Ja, also war einiges los irgendwie auch da, genau.
Viele gute Sachen.
Viele gute, genau.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade so diese, wenn sich Fangruppen, sag ich mal, über das Tagesgeschäft erheben und sagen wir mal so zusammen für irgendwas eintreten, das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich immer so toll. Und ich sag mal so, wir sind jetzt mit St. Pauli und Mainz, relativ ähnlich gestimmt, was solche Themen angeht. Ich meine, unsere Szene ist nicht ganz so vokal immer, wenn auch dann, wenn sie was machen, schon auch dabei. Und deswegen, ich finde es immer toll. Fand ich einen guten Zweck. Und ja, also diese Innenministerkonferenz, ich glaube, dazu müssen wir beide nicht mehr viel sagen.
Nee.
Wie unsere Meinung dazu ist, sollte sehr eindeutig sein.
Ja, ich meine, das ist auch momentan in Fanszenen das bewegende Thema eigentlich jetzt des Frühjahrs und wahrscheinlich auch des Sommers leider, weil da dann die IMK irgendwie Anfang Juni, glaube ich, ist wieder. Ne? Okay, jetzt haben wir fast 10 Minuten, habe ich mich drumherum gewunden, um über Sportliche zu sprechen. Kommt, also jetzt dann machen wir das einfach mal. Mal ein bisschen aufs Spiel gucken. Bei uns ist mir aufgefallen, gab 2 Wechsel. Erik Smith ist wieder reingekommen für Rasmussen. Doppel-6 zusammen mit Irvine. Und kurzfristig, das habe ich nicht so richtig mitbekommen im Vorwege, hat sich Manos Saljakas noch verletzt. Und dafür musste dann halt Lars Ritzka reinkommen. Dementsprechend auf der rechten Seite Pörker und links Ritzka. Genau. Und bei euch gab es einen auffälligen Wechsel, würde ich sagen. Also einen, der ist aber auch auffällig gewesen.
Kaspar Potulski.
Ja.
Fußballgott, wie wir hier in Mainz sagen.
Haben wir noch drüber gesprochen, Felicitas und ich, im VDS, dass es da ja so ein paar Unstimmigkeiten gibt, ne?
Ja, es geht uns ziemlich auf die Nerven, dass der
nicht so häufig weiß ich nicht, Dominik Kohr, ich meine, weiß ich nicht, sollte der vor dem St. Pauli-Publikum geschützt werden oder brauchte der einfach mal eine Pause?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat in Mainz vielleicht ein bisschen gemerkt, dass wenn sie jetzt sich nicht ein bisschen anstrengen, halt auch mal den jungen Spielern, jetzt gerade in dem Fall Kaspar Podolski, ein bisschen Spielzeit geben, dass die halt dann ruckzuck weg sind. Ob das jetzt, also ich meine, ich kann da ja auch nicht die Vereinsverantwortlichen reingucken, ob das jetzt ist, um ihn nochmal ins Schaufenster zu stellen, weil gespielt hat er ja diese Saison schon häufiger, gerade halt in Europa. Oder ob das jetzt ist, weil gerade sein Berater auch so ein bisschen mit den Hufen schart, auch öffentlich, sagt, ja, wenn das hier nichts wird, dann muss er halt woanders hingehen. Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, es war überfällig, dass er mal spielt, dass er auch von Anfang an spielt und um ganz ehrlich zu sein, Dominik Kohr ist ein fucking Sicherheitsrisiko, wenn man Bundesliga spielt einfach.
Schön gesagt.
Ja, ja, okay. Es geht mir wirklich mittlerweile so dermaßen auf die Nerven, dass man die Uhr danach stellen kann. Gut, jetzt hat er dieses Spiel nur 10 Minuten gemacht, also hat er nur 10 Minuten, um eine gelbe Karte zu bekommen. Er hat es nicht geschafft dieses Mal.
Ja, Schiri hat sowieso wenig Karten verteilt, obwohl es ganz schön ordentlich zur Sache ging des Öfteren, fand ich.
Ja. Aber ganz ehrlich, Dominik Kohr, das war vollkommen in Ordnung, dass der mal auf die Bank kommt. Der war vollkommen von der Rolle in den letzten Spielen, auch gegen Bayern und so. Das hat einfach alles hinten und vorne nicht funktioniert. Das war vollkommen richtig, dass der.
Hatte ich im VDS ja auch schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass da hätte er auch schon wieder vom Platz fliegen müssen, eigentlich gegen Bayern. Ne?
Ja.
Naja, wie auch immer. Schön aber zu sehen, dass trotzdem Leute auf Chor schimpfen, wenn er gar nicht auf dem Spielfeld ist, weil sie denken, er wäre es.
Ja.
Gut, wie erste Halbzeit, wie hast du es wahrgenommen am Fernseher? Sind dir spezielle Spielszenen im Kopf geblieben?
Ja, also im Grunde, ich meine natürlich, die beiden Tore sind ja schon, ich würde mal behaupten, sehr ähnlich in ihrer Entstehung, jetzt nicht ganz, weil der eine ein hoher Ballgewinn war und der andere war ein langer Ball von Batz. Aber ich finde, die Geradlinigkeit, wie diese Kontersituation, sage ich jetzt einfach mal, ausgespielt wurden, das muss ganz ehrlich sagen, das ist mir schon sehr deutlich in Erinnerung geblieben. Das erste Tor fällt nach 3 Ballkontakten. Der eine davon ist der Ballgewinn. Der nächste ist der Pass und der dritte ist dann ein Philipp Tietz, der, glaube ich, noch nie in Mainz so schnell eine Entscheidung getroffen hat und auch eine richtige.
Also Pressing par excellence, nenne ich das einfach mal, und unsere Fehleranfälligkeit da quasi komplett ausnutzen. Ne? Und dann auch wieder Sano halt, wo haben wir schon auch schon drüber gesprochen, im VDS, der halt einfach so gut drauf ist gerade. Ne?
Das ist vollkommen verrückt. Ich meine, jetzt hat er eher ein ruhigeres Spiel gehabt, also jetzt nicht ganz so auffälliges Spiel und trotzdem hat er diesen Ball erobert. Was ich so krass finde, das haben die bei The Zone in der Halbzeit auch aufgearbeitet, ist, dass vor dem 1-0 Smeed noch zeigt, gib jemand anders den Ball. Ich weiß nicht, wer der rechte Innenverteidiger
Ando wäre das gewesen. Also genau. Wahl sollte auf Ando eigentlich spielen.
Genau, und der passt genau da rein und Kai Schusano steht eigentlich noch mit 2,5 Schritten Entfernung von Smeed und der ist einfach, ich weiß nicht, was der macht, aber der hat irgendwie präkognitive Fähigkeiten. Der weiß ganz genau, dass dieser Ball gespielt wird und steht dann so rechtzeitig da und trifft den halt auch, dass der Ball genau in den Lauf von Becker ist und der muss einfach nur noch ablegen. Vollkommen verrückt und es ist mir unbegreiflich, wie dieser Mann so gut antizipieren kann.
Ja, genau das.
Ja, aber was mir tatsächlich auch noch in Erinnerung geblieben ist, hast du mich gerade gefragt, Nadim Amiri, der mit dem Kopf durch die Wand möchte und selbst ein Tor schießen möchte, anstatt abzulegen. Das ist mir tatsächlich auch in Erinnerung geblieben. Wir hatten viele gute Chancen. Und jetzt auch gerade die eine Szene war in der zweiten Halbzeit, aber auch in der ersten Halbzeit einige Sachen, wo ich so denke, wenn Nadim eine bessere Entscheidung trifft, können wir wahrscheinlich 3 oder 4-0 führen in der Halbzeit.
Ja, würde ich auch sagen.
Wenn die Konter oder die Situationen so ausgespielt werden, wie sie es eigentlich müssten.
Ja, war einfach viel zu leicht quasi, was wir da gemacht haben. Also ich soll jetzt nicht eure Leistung schmälern, aber also ich habe einen Bekannten da gehabt, der ist Fortuna Düsseldorf-Fan, auf der Durchreise gewesen und ich hatte noch eine Karte über und dann meinte ich so, na, wie gefällt dir unser quasi Tempo-Fußball in der ersten Liga? Musste natürlich darüber lachen, ne, weil wir einfach momentan so langsam in allen Belangen sind irgendwie und einfach im Kopf langsam und in den Beinen langsam so. Ne? Ja. Naja, also genau, das war das 1-0. Was mir noch aufgefallen ist, halt, man fing ja ganz gut an in den ersten Minuten mit gleich so ein paar Standards. Das ist ja auch das, was mir gerade so, wo man so, wenn man schon keine Hoffnung hat, so ein bisschen Hoffnung draus ziehen kann, dass daraus was passiert. Aber auch daraus passiert ja leider auch irgendwie so gar nichts leider irgendwie, ne?
Im Grunde muss man sagen, eigentlich war mir tatsächlich nach den ersten 5 Minuten, also direkt bevor das Tor gefallen ist, dachte ich, oha, so, in Anführungszeichen, so ein einfaches Spiel wird das jetzt für uns nicht. Wir können das nicht locker runterspielen. Also, ich meine, am Ende natürlich in Mainz, wir haben so den Klassenerhalt vor Augen. Wir haben Conference League, Viertelfinale, was auch immer. Wir haben Mannschaften dominiert. Wir haben gerade 3 Dinger gegen Bayern gemacht. Sag ich mal so, da kommt man schon mit ein bisschen Rückenwind, natürlich.
Ja, klar.
Aber als Mainzer hast du immer so ein bisschen den Gedanken im Hinterkopf, okay, wenn jetzt irgendwas Dummes passiert, dann knickt die Mannschaft komplett ein. Und ich sag dir, wenn ihr früh das 1-0 macht, also ich meine, es gab ja diese eine Ecke, wo da so ein bisschen gewurschtelt war, so ein Ding fällt leicht mal rein gegen uns. So, wir haben einige von diesen Gegentoren bekommen. Dann geht das Spiel aber komplett anders aus, weil dann unsere Mannschaft aktuell nicht so viel Rückgrat hat, sag ich mal.
Ja. Ja gut, das sehe ich bei uns aber genauso insofern. Also und vor allem das Schlimme ist halt, wenn du in der 6. Minute oder 7. Minute das 0-1 bekommst, dann weißt du eigentlich schon, das ist es gewesen eigentlich so, weil wir einfach nicht in der Lage sind, jetzt A, Tore zu schießen und dementsprechend, weil wir keine Tore schießen können, auch B, keinen Rückstand aufholen werden. Das ist ja das Fatale gerade bei uns. Ne? Tietz können wir uns drauf einigen, ne? Spieler des Spiels, ja, ne?
Ja. Ja, ja, wobei
schon echt stark fand ich ja, so, also.
Ja, also ich würde noch Philipp Mwene mit in die Waagschale werfen. Okay. Philipp Mwene 200%ige Chancen. Der eine Ball wird auf der Linie geklärt.
In der zweiten Halbzeit, ne?
Genau. Und hat noch 2 weitere Torabschlüsse gehabt, genau. Er war jetzt insgesamt beim Spiel jetzt nicht so auffällig und war auch, glaube ich, hinten raus ging das. Aber so offensiv gut habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und eigentlich hätte er es auch verdient gehabt, noch ein zweites Tor zu machen.
Mm, ja. Also ich fand besonders die Vorarbeit, der zur Vorarbeit zum 2-0 halt so, boah, von Tietz so gut, ja, wie er einfach hintern raus, Ball abschirmt, sich gegen 2 sogar behauptet, glaube ich, ja, und den Ball so gut weiterleitet, eine Riesenqualität einfach, mhm, und damit halt irgendwie den Spielzug einleitet zum 2-0. Ne? Und
es ist schon interessant, Philipp Tietz hat jetzt, also erst in Anführungszeichen, sein 4. Tor für Mainz gemacht in, keine Ahnung, 15, 16 Spielen oder was? 15? Rückrunde? Ja, müssten 15 sein. Wenn ich überlege, hat noch irgendwie so 3 Assists oder sowas, also er kommt insgesamt auf 7 Scorer in Mainz.
Was
schon okay ist. Also er so jedes 2,5. Spiel ungefähr macht er einen Scorer. Interessant, dass er von vielen natürlich an seinen Toren gemessen wird, aber genau das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, dieses Ballbehaupten, er ist ein Zielspieler und ganz oft würde ich behaupten, hat er so bei Torabschlüssen den Pre-Assist.
Ja, das ist auch typisch Urs Meier, Urs Fischer, der diesen Sturm ja etabliert hat und der genau diesen Spieler haben wollte mit Tietz, der genau diese Art von Wandspieler ist, der auch mal mit dem Kopf verlängern kann, der natürlich auch eigene Tore schießt, aber dafür ist er nicht zwingend da. Ich glaube, es ist eher Becker, der für die tiefen Läufe dann da ist halt, ja, ne?
So. Definitiv. Also ich meine, das hat man häufig gesehen natürlich. Becker ist ja der wuselt, sag ich mal rechts, links, natürlich dann auch mit Amiri sich abwechselt und die Seiten bespielt. Paul Nebel auch häufig natürlich vorne mit dabei. Aber dieses, sag ich mal, 2-Stürmer-System eigentlich, das funktioniert schon sehr gut mit einem, sag mal, Variablen. Ob das jetzt, sag ich mal, am Anfang der Rückrunde war das Silas. In den Europapokalspielen, wo ja Becker nicht nominiert werden kann, ist das Nelly Viper gewesen oder auch Amendo Sieb. Das funktioniert schon ganz gut, wenn du da so jemanden hast, der ein bisschen Auge hat, gutes Gefühl dafür, wo er stehen muss. Jetzt gewinnt er nicht jedes Kopfballduell und so, und da gibt es auch durchaus noch Verbesserungspotenzial. Aber wenn wir gerade dabei sind, es gab eine Szene in der 2. Halbzeit, wo wir zu einem Torabschluss kommen, wo Philipp Tietz mit gegen 2 Leute ins Kopfballduell geht und irgendwie den Ball dann da rausbekommen.
Ja.
Wo ich mich auch gefragt habe, was
16er war das, glaube ich, sogar, ne?
Ja, was ist das denn für eine schwarze Magie? Da,
das habe ich mir heute auch 5-mal angeguckt nochmal, weil ich gesagt habe, wie hat er das denn gemacht irgendwie so? Er ist doch eigentlich komplett wie so ein Burger irgendwie, war er der Patty in der Mitte.
Genau, ja.
Und fand ich auch, also ganz herausragende Spielszene von ihm. Also war vielleicht auch ein bisschen, da war natürlich auch auf jeden Fall Glück dabei, aber er hat es halt so gemacht, ne?
Und das Gute bei Tietz jetzt, sag ich mal, in diesem Spiel ist, was wir ganz oft schon vermisst haben, dass er handlungsschnell ist. Ich habe das beim 1-0 schon gesagt. Dieser direkte Torabschluss, wenn er den Ball angenommen hätte, wäre das kein Tor geworden. Mhm. Er wäre, also Smith war da sehr nah noch in der Nähe. Und wenn er den nicht direkt so trifft, mit dem ersten Kontakt, geht er auch nicht rein. Und Philipp Tietz hat in der vergangenen Zeit, und da erinnere ich mich gerade an eine Szene im Heimspiel gegen Stuttgart, so lange gebraucht, um zu überlegen, okay, was mache ich jetzt mit dem Ball? Schieße ich selbst? Lege ich ab? Und da gab es gegen Stuttgart eine Szene, wo er quasi frei vorm Tor steht und entweder legt er den so mit der Hacke oder mit der Seite in den Rückraum und irgendjemand kann reinschieben oder er dreht sich einfach nach links und passt ihn rein. Und er hat wirklich 2 Sekunden gebraucht, um irgendwie wie so ein Kran einfach um sich selbst zu drehen und hat den Ball verloren. Solche Sachen hat er wirklich noch vor 3-4 Wochen gemacht. Und ich habe das Gefühl, auch da funktioniert er jetzt einfach ein bisschen besser. Er ist ein bisschen schneller im Kopf und das greift alles besser ineinander.
Ja, diese Schnelligkeit im Kopf könnte uns auch gut stehen, finde ich. Haben wir leider gerade gar nicht. Schauen wir nochmal auf die zweite Halbzeit. Wir hatten gleich direkt Doppelwechsel gehabt, Metcalf kam rein, Jigawa kam rein, Sinani raus, der auch echt kein gutes Spiel gemacht hat, wie ich finde, und Lars Ritzka raus, er hatte wohl schon Rückenschmerzen, also er ist irgendwie, ist auch bekannt irgendwie, dass er kein ganzes Spiel durchhält irgendwie, leider, das waren aber gar nicht so, wie soll ich sagen, im Nachhinein, ja, eigentlich war kein Wechsel entscheidend, aber dann in der 65. nochmal Doppelwechsel, Cissey und Kars halt, also 2 Stürmer rein und Cissey tat dem Spiel dann doch ganz schön gut, bis hin, dass er eine Chance hat, wo er einfach alleine auf den Torwart zugeht und da, glaube ich, kann man gut erkennen, wie was bei uns gerade los ist. Also ihm fehlt natürlich auch die Erfahrung, die Spielpraxis. Hätte er vielleicht schon 2-3 Tore gemacht in den letzten 5 Spielen, hätte er wahrscheinlich selbst versucht, darauf zu schießen. So macht er halt irgendwie einen Querpass zu Kars, der einfach schlecht vom Tempo her ist, in Rücken gespielt. Und Kars, ja, muss man auch echt mal einfach so sagen, der ist in der ersten Liga, das funktioniert einfach nicht. Also das wird auch nichts mehr, glaube ich. Also vielleicht woanders, aber nicht bei uns. War die beste Chance, hätte uns nochmal zum früheren Zeitpunkt rankommen lassen können, finde ich. Ja.
Ja, aber ich sag mal, diese Szene, also jetzt mal im großen Ganzen des Spielgeschehens, ist so ein bisschen wie das Gespiegelte auf der anderen Seite, wo der Ball auf der Linie geklärt wird, wo ich sage, okay, das ist eine 100%ige für eine 100%ige. Sag ich mal, als Mainz-Fan, normalerweise gehen wahrscheinlich beide rein. So, wenn Vene nicht auf den Mann schießt.
Nee,
wenn,
eigentlich geht nur euer, eigentlich geht nur euer rein kann.
Ja.
Ja.
Aber ich sag mal so, wir haben das ja hinten raus auch gesehen. Du hast eben schon über Wechsel geredet. Mainz hat ja auch dann Sieb gebracht, Maloney, Viper, noch ein paar andere mit Cassie und ich weiß jetzt gar nicht,
wer Chor.
Chor. Hatten ja auch Leute irgendwie Krämpfe, keine Ahnung, wie man dann bei diesem Spiel Krämpfe
hat. Ja, lang ja viele öfter mal auf dem Boden so, ne?
Aber bei Mainz ist tatsächlich aktuell ganz oft das Thema. Du weißt, wenn gewechselt wird, also wir haben aktuell nicht viel, was von der Bank kommt irgendwie. Und gerade
Amendo Sieb, bei uns.
Ja, gerade Amendo Sieb und Nelly Viper sind einfach eine absolute Katastrophe. Ich meine, es ist gut, dass sie Spielzeit bekommen. Es ist gut, dass das irgendwie, also, aber boah, wenn Amendo auf dem Platz steht, da kannst du die Uhr danach stellen, dass der Gegner 5 bis 15 Minuten danach spätestens ein Tor macht. Und es ist wieder so passiert und ich verstehe nicht, Amendo Sieb ist wie so ein Symptom. Also ich meine, wir freuen uns wirklich alle, wenn er endlich seine Leihe beendet ist und er wieder zu Bayern zurückgeht. Er mag ein guter Zweitligaspieler sein, Aber der hat in Mainz einfach insgesamt, glaube ich, 4 Tore gemacht oder sowas. Eins in der ganzen Liga, 3 in der Bundesliga.
Er hatte mal so 1-2 Highlight-Spiele, kann man sagen, so glaube ich. So habe ich es in Erinnerung. Ne? Ich wusste gar nicht, dass der dann direkt zu Bayern, dachte, der wäre von euch. Und der war doch auch bei Fürth irgendwie
zwischendurch ausgeliehen. Genau, aber der ist immer bei Bayern gewesen. Der ist auf Fürth ausgeliehen gewesen, kam zu Bayern zurück, ist zu uns verliehen worden. Wir könnten ihn jetzt theoretisch verpflichten. Gott, ich hoffe nicht, dass das passiert. Aber Bayern hat dann wieder, die machen ja immer dann so Verträge mit so einer Rückkaufoption. Also die könnten ihn dann wieder zurückholen. Nicht, dass das irgendjemand will. Genau, aber was ich nur sagen wollte, diese Wechsel haben Mainz überhaupt gar nicht gut getan. Und wir haben ganz oft jetzt, ich meine, jetzt haben wir gegen Bayern das Problem gehabt, dass wir hinten raus eingeknickt sind. Gut, jetzt so viele Spiele waren es jetzt nicht, aber auch Straßburg würde ich jetzt mal da als ähnliches Symptom sehen, wo ich sage, okay, wir haben Problem, so ein Spiel über die Zeit zu bringen. Und wir machen den
Gegner. Wenn es wirklich doof läuft, fällt eventuell noch das 2-2. Ja. Das war nicht abzusehen bei uns, ich habe das auch gesehen, aber das hätte ja trotzdem sein können durch irgendeinen, also weil ihr halt nicht 3-4-0 schon in der Halbzeitpause.
Ne? Vor allem, es gab ja diese eine Szene, wo so kann Elfmeter, wo ich auch sage, in dem ersten Moment dachte ich, das ist ein Elfmeter. In meinem Blickfeld war das ein klarer Elfmeter. Das war jetzt so ein Gewusel, dass er nicht wirklich getroffen wird und dann wird hinten raus auch noch ein bisschen gefoult und was auch immer von mir aus. Aber in genau so eine Szene, das wäre so typisch, dass wir uns dann hinten rum quasi dann, wenn man den Sieg nochmal klauen lassen.
Ja, es gab ja auch noch mal so einen Schuss irgendwie so um die 90. Ja. Wo Fujita voll raufzieht und wo auch echt ein Raunen durch das Stadion ging. Also
ja, aber da denke ich mir, jetzt so, wenn ich mal die Mainz-Brille abziehe und sag so als neutraler Fußballer, warum geht das nicht 25, 30 Minuten vorher, wenn das Spiel ist vor sich hingeplätschert. Mainz hat
auch noch
ein paar Chancen.
Wir hatten ja nicht mal eine Chance richtig zwischen der 5. und der 65. Minute. Das muss man sich mal vorstellen, in so einem Spiel, wo es um alles geht, ne? Also
da denke ich mir auch, also schade tatsächlich, es wäre jetzt nicht unmöglich gewesen gegen so eine Mainzer Mannschaft, die halt, wenn sie mal so 1-2 Nackenschläge bekommt, dann wäre auch das dritte noch gefallen.
Ja, so. Deswegen fehlt mir auch klar gerade der Optimismus tatsächlich für die letzten beiden Spiele, halt, muss ich ganz ehrlich sagen, so auf unserer Seite, weil, ja. Da war auch einfach nichts zu sehen, kein richtiges Aufbäumen, zu langsam im Kopf, in den Beinen, alles ist zu langsam irgendwie so und das passt gerade überhaupt nicht. Aber
ich fand die letzten 20 Minuten, 15 Minuten waren eigentlich sehr gut.
Ja, stimmt.
Hat funktioniert und dann gerade mit Cissé vorne drin nochmal echt viel auch Tempo und
ja, so ein Unruheherd, ne?
Jetzt hat er auch sein Tor gemacht. Wie du sagst, so dann ist das vielleicht auch im Kopf mal so der
Brustlöser
im Kopf, genau.
Dass er uns trägt in den nächsten hoffentlich 4 Spielen.
also da sage ich, da ist bei, also jetzt, natürlich habe ich jetzt nicht so viele St. Pauli-Spiele gesehen in der letzten Zeit, aber das
war
ist
auch nicht so doll.
ist was, wo man sagen kann, also jetzt mal so als Mainzer wünsche ich natürlich mir dass ihr drin bleibt und wünsche euch wirklich alles Gute und hoffe, dass die beiden Produkte runtergehen und EVs oben bleiben, sowieso. Und ja, dementsprechend, wir geben auch alles übrigens. Wir spielen letztes Spiel gegen Heidenheim.
Ich weiß.
Da wird nicht abgeschrieben. Wir wollen da nochmal einen rauslassen.
Ja, genau. Aber nochmal, damit du mal siehst, wie das gerade bei uns so ist, irgendwie, das war nach 11,5 Stunden das erste Tor aus dem laufenden Spiel heraus bei uns gewesen.
Das habe ich auch im Kommentar gehört, so.
Dass
ich auch so
Gott. Genau. Und, also ich fand den Spielzug übrigens wunderschön. Also diese Vorlage von Kars auf Cissé habe ich wirklich auch schon lange nicht mehr gesehen, so einen guten Spielzug. Frage, Batz ein bisschen mit Schuld oder?
Sieht ein bisschen unglücklich aus.
Der wird getunnelt, ne?
Ja, genau, der kriegt den, also der hat ihn ja an die Hand bekommen, dann irgendwie durch die Beine, das sah irgendwie komisch aus. Also unglücklich
Naja, vielleicht ist das noch für was gut bei uns, dass Cissé, wie du schon gesagt hast, halt extra Motivation jetzt mal hat. Er hat sein Tor geschossen, vielleicht hilft das ja nochmal in den nächsten Spielen. Und wir haben wieder verloren. Also seit 8 Spielen nicht gewonnen und wir hatten ja auch diese Serie schon in der Hinrunde mit 9. Ja, vielleicht ist das jetzt das 9. Spiel. Das war damals in der letzten Minute Ausgleich in Köln. Vielleicht können wir sowas in Leipzig. Natürlich Leipzig eine andere Hausnummer, aber wenn da irgendwas geht, und dann haben wir natürlich sowieso dieses Spiel gegen Wolfsburg und irgendwie mischt dann noch Heidenheim jetzt mit und alles ein bisschen drunter und drüber da unten. So, also, ja. Aber ich sehe uns gerade wirklich als formschwachstes Team. Das sieht man einfach ja auch. Und deswegen, ja, wie gesagt, fehlt mir gerade ein bisschen der Optimismus. Ja.
Ich würde jetzt mal behaupten, wenn jetzt nicht sehr viel unglückliche Sachen passieren, sage ich mal, dann, also Worst-Case-Szenario meiner Meinung nach, sind alle Teams unten punktgleich. Wobei, nein, Wolfsburg ist ein Punkt vorne. Ist auch egal. Also aber mehr oder weniger punktgleich. Also ich glaube 26, 27 oder so irgendwie. Und dann habt ihr trotzdem immer noch dieses letzte Heimspiel, und das ist ja ein Heimspiel gegen Wolfsburg.
Genau.
Glaube ich. Was so ein Faustpfand ist für euch. Da denke ich mir, in diesem Do-or-Die-Spiel kannst du halt wirklich dann auch die Saison rumreißen. Natürlich jetzt Heidenheim spielt gegen Köln, da ist es nicht so. Sagen wir mal, der Ausgang ist unklar. Ich meine, gegen ja. Köln geht es auch um nichts mehr. Andererseits wollen die sich jetzt, glaube ich, auch nicht gerade auch daheim dann nochmal mit einem halbwegs guten Spiel verabschieden. Wenn das normal läuft, gewinnt das Heidenheim auch nicht. So.
Und aber ihr seid halt auch durch dann am letzten Spieltag gegen Heidenheim. Es ist halt nicht so gute Konstellation halt. Ne?
Ist halt jetzt wirklich, diesen Spieltag ist jetzt jeder durch, außer den letzten dreien, und das macht es irgendwie ein bisschen, ja, bisschen weird.
Ja, ja. Und dann spielt halt Wolfsburg auch noch gegen Bayern, die jetzt irgendwie gegen Paris spielen, irgendwie so dann. Und naja, und so.
Die haben bei uns auch gegen Paris gespielt und die haben das Spiel wieder gedreht. Also.
Ja. Ich werde dir gleich die Folge fertig produzieren und dann mache ich mal fußballtechnisch, naja, obwohl das gelingt mir eigentlich nie, wollte ich mal den Kopf zumachen bis Samstag, bis wir in Leipzig spielen, aber naja.
Ja, einfach mal auch keine Champions League und sowas gucken, ganz ehrlich. Ich verstehe das voll und ganz. Das war bei mir nach dem Straßburg-Spiel, war das ganz genauso. Ich hatte keine Lust mehr auf Fußball. Das war.
Ich will eigentlich gerade nur noch, dass die Saison einfach zu Ende ist, egal wie. Ich möchte, dass eine Saison jetzt einfach zu Ende ist, so.
Ich verstehe das zu gut und es tut mir wirklich echt, das tut mir wirklich in der Seele weh, dass das euch jetzt hinten raus so trifft. Und irgendwie, ich sitze jetzt als Mainzer da und ich denke mir so, war was?
Ja. Ja, und das mit eurer Historie,
ihr seid vollkommen verrückt.
Ihr seid
einmal alle, also jetzt in den letzten 5 Jahren geklappt hat. Also ich weiß
ja, ich nicht, weiß,
was,
ja.
Was los ist, was dieser Christian Heidel gemacht hat, wem, wie viele Kinder er verkauft hat, welchem Teufel, dass das schon wieder so klappt.
Ja, wenn man mit 7, 8 Punkten ins Weihnachtsfest geht, ne, dann ist das eigentlich schon abgeschrieben eigentlich.
Also ich habe auch irgendwo gehört, die erste Mannschaft, die Weihnachten auf Platz 18 verbracht hat, die danach noch nicht abgestiegen ist.
Okay.
Vollkommen verrückt. Aber das, ich will jetzt auch nicht, so ein bisschen. das ist eine ganz würde Stimmungslage.
Ja, klar. Können wir machen mal den Deckel drauf, es sei denn, du hast noch was. Ansonsten würde ich dir jetzt erstmal schon mal viel Glück wünschen gegen Union Berlin und dann halt auf jeden Fall gegen Heidenheim am letzten
Spieltag. Dankeschön. Ja, wir geben alles, wie gesagt.
Ja. Und danke, dass du heute Abend da warst.
Ja, war sehr schön. Schönes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht ganz bald wieder.
Ja, das wäre das Schönste, wenn wir mit jemandem von euch nächste Saison wieder podcasten. Das würde dann bedeuten, dass wir drin geblieben sind.
Genau.
Genau, Bene, danke dir, schönen Abend. Und wir spielen ja am Samstag in Leipzig. Dazu wird es dann diese Woche noch das VDS-Gespräch von Yannick geben. Wir hören uns dann vermutlich erst in der kommenden Saison wieder, in welcher Liga das auch immer sein mag. Bis dahin, Forza, bleibt gesund, optimistisch vor allem und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein.